Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Kinder mit und ohne Handicap sollten möglichst gemeinsam unterrichtet werden. An diesem Ziel der Vereinten Nationen gibt es nichts zu rütteln. Im neuen Schuljahr geht Nordrhein-Westfalen in Sachen Inklusion einen eigenen Weg. Wir fragen betroffene Familien, was sie davon halten. Und in Brandenburg fehlen die Ärzte, deshalb soll die Medizinerausbildung auf neue Füße gestellt werden. Das sorgt für Druck bei bisherigen Ausbildern. Auch das ein Thema bei uns. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich bin Stefanie Gebert. Hallo. Besonders auf dem Land fehlen sie, die Allgemeinmediziner und Fachärzte. Jedes einzelne Bundesland sucht nach eigenen Wegen, diesen Mangel zu beheben oder zumindest abzufedern. Wir schauen jetzt nach Brandenburg. Da wird sich die Situation in den nächsten Jahren noch verschärfen. So jedenfalls warnt die Kassenärztliche Vereinigung. Danach sind knapp ein Drittel der Brandenburger Hausärzte älter als 60 Jahre und geht also bald in den Ruhestand. Eine riesige Lücke wird sich dann da auftun. Deshalb hat die rot-rote Landesregierung schon vor der Wahl angekündigt, sich um den Nachwuchs zu kümmern. Sie will Geld in die Hand nehmen, um die Medizinerausbildung zu finanzieren. Bisher hat das die Medizinische Hochschule Brandenburg erledigt, dies allerdings privat und kommt ohne staatliche Zuschüsse aus. Heute ist die MHB in die Offensive gegangen und hat ihre Zukunftspläne der Öffentlichkeit vorgestellt. Vanja Budde ist unsere Korrespondentin für Brandenburg. Frau Budde, bei Ihnen laufen ja gerade die Sondierungsgespräche für eine neue Landesregierung. Da ist der Zeitpunkt der Pressekonferenz der Medizinischen Hochschule sicherlich nicht zufällig gewählt. Was war denn Ihre Botschaft?
Ja, die Medizinische Hochschule Brandenburg ärgert sich ja seit Jahren, dass Brandenburg, bevor sie gegründet wurde, ja das einzige Bundesland in ganz Deutschland war, ohne eine staatliche oder auch private Medizinerausbildung. Man hatte gar keine. Deswegen wurde die private Hochschule gegründet, die ja auch auf Kliniken sich stützt und Kommunen und den Landkreis. Und man hat jetzt tapfer die ersten 5 Jahre bestritten ohne eine Landesförderung. Und Sie sagten es aber auch schon in Ihrer Einführung, bis 2025 gehen hier in Brandenburg fast 2000 Ärzte in Rente. Wir haben nicht nur die wenigsten Ärzte im Land, sondern auch die ältesten. Und der Drang junger Mediziner aufs Land, der ist ja bekanntermaßen überschaubar. Die meisten möchten doch in größeren Städten Praxen gründen oder in Kliniken arbeiten. Darum will die MHB auch die Zahl der Studienplätze auf 96 pro Jahr verdoppeln. Aber die Gründungsphase haben sie selber finanziell hinbekommen über Darlehen der Gesellschafter und auch Studiengebühren. Aber diese Gründungsphase ist nun vorbei und man braucht mehr Geld. Und da die neue Landesregierung in den kommenden Wochen gegründet wird, wollte man natürlich heute das Signal aussenden, bitte vergesst uns nicht. Wir haben einen Finanzbedarf, der über die bisherige Ausbildung der Mediziner hinausgeht. Das sagte zum Beispiel Ralf Reinhardt, der Landrat von Ostprignitz-Ruppin und Aufsichtsratsvorsitzender der MHB.
Wir wollen in Brandenburg eine genauso hochwertige Medizinerausbildung realisieren wie in allen anderen Einrichtungen der Bundesrepublik. Und für diese Qualität, für diese wissenschaftsbasierte, wissenschaftsgeleitete Ausbildung ist ein Forschungsbudget notwendig, das wir nicht so ohne weiteres aus den Krankenhäusern finanzieren können.
Nämlich knapp 13 Millionen Euro im Jahr. Das haben die angeschlossenen Krankenhäuser in Brandenburg, Havel und Neuruppin nicht übrig, die ja statt Rendite für Aktionäre eine Hochschule finanzieren und auch nicht Reinhardts strukturschwacher Landkreis Ostprignitz-Ruppin mit seinen gerade einmal 100.000 Einwohnern.
Die rot-rote Landesregierung hatte der MHB bislang kein Geld gegeben. Jetzt will sie das Geld vom Bund aus den Mitteln für den Strukturwandel in der Braunkohleregion Lausitz verwenden, um das staatliche Medizinstudium aufzubauen. Wie bewertet die MHB diesen Schritt? Kann das ihre Existenz gefährden?
Die MHB-Gesellschafter selber heute hier in Potsdam auf dem Podium wollten ganz deutlich keinen Konfliktfall eröffnen. Sie sind auf die Zusammenarbeit mit der neuen Landesregierung angewiesen und sagen darum nein. Sie sehen keine bedrohliche Konkurrenz aus Cottbus, wo ja viele tausend Arbeitsplätze ersetzt werden müssen, die jetzt in der Braunkohle noch bestehen. Und Edmund Neugebauer, der Präsident der MHB, sagte dagegen höflich, jede Neugründung sei positiv, wegen der von uns ja eben schon erwähnten Versorgungsengpässe, die den Brandenburgern drohen. Außerdem, so sagte Neugebauer, sei man in Gesprächen mit der Klinik in Cottbus, wo diese Neugründung ja erfolgen soll, um von den eigenen Erfahrungen zu berichten. Wenige eng scheint mir die Zusammenarbeit mit dem zuständigen Wissenschaftsministerium hier in Potsdam zu sein, was das Konzept für diese Neugründung in Cottbus angeht. Da sehe ich jetzt nicht enge Gespräche mit der MHB. Trotzdem sieht Präsident Neugebauer keine bedrohliche Situation für seine Hochschule, auch deswegen, weil man einen im Vergleich zu einem staatlichen Medizinstudium ein Alleinstellungsmerkmal habe.
Weil wir auch ein Stück weit Labor sind für Weiterentwicklung in der Lehre und auch in der Forschung, hauptsächlich in der Lehre. Wir sind Taktgeber, wir müssen ein Stück voraus sein. Das ändert sich so viel derzeit und wir müssen uns mit neuen Lehr- und Lernformaten beschäftigen, sodass dann das übertragen werden kann in sogenannte Masterplan 2020. Und der jetzige Masterplan 2020 enthält einfach viele Elemente, die von unserer Hochschule kommen.
Zum Beispiel ein früher Kontakt der Studierenden zu den mehr als 100 Haus- und Fachärzten im Land, die mit der MHB kooperieren. Dann liegt bei diesem Studium dieser Hochschule der Schwerpunkt auf Kommunikationsfähigkeiten und Empathie. Und Neugebauer betonte, man wolle Ärzte ausbilden, die für ihre Patienten da sind, die ihnen auf Augenhöhe begegnen und zuhören. Und ganz, ganz wichtig, die nach ihrer Ausbildung in Brandenburg bleiben. Und das scheinen so einige Studierende dann doch auch zu wollen. Denn auf die bislang 46 Plätze im Jahr gibt es immerhin 600 bis 700 Bewerber. Und hingeschmissen haben in den vergangenen 5 Jahren bislang nur 7.
Sieht denn die MHB das, was Sie da gerade erläutert haben, tatsächlich als Alleinstellungsmerkmal? Das bietet doch zum Beispiel auch in der Modellstudiengang Medizin an der Charité in Berlin.
Ja, man ist da sehr stolz drauf, auf diese sehr innovative Ausbildung, wie man sagt. Und es gibt auch noch eine zweite Besonderheit und das ist die Verwurzelung hier im Land. 33 Kliniken sind angeschlossen und mehr als 120 Praxen kooperieren, wie gesagt. Zum Beispiel die Klinik der MHB in Brandenburg-Havel, die hat viele Praxen übernommen in dieser kleinen Stadt, die sonst keinen Nachfolger gefunden hätten und einfach geschlossen worden wären, wo die Leute dann wieder keine Termine bekommen hätten. Und so sichert diese Klinik mit die Versorgung in Brandenburg an der Havel. Und deswegen erwartet man auch dringend, dass die neue Landesregierung dazu steht, was das bisherige rot-rote Bündnis an der Macht gesagt hat, nämlich die Medizinische Hochschule Brandenburg nach 5 Jahren dann doch endlich mal zu unterstützen. Und diese knapp 13 Millionen Euro im Jahr müssten ja auch eigentlich da sein, weil die Neugründung in Cottbus ja der Bund finanziert mit diesen Strukturbeihilfemitteln. Und zwar sind das voraussichtlich mehrere 100 Millionen Euro in den kommenden 10 Jahren.
Geld für die Medizinerausbildung in Brandenburg. Wie wird es verteilt und welche Rolle nimmt dabei die private medizinische Hochschule ein? Einordnungen dazu waren das von Vanja Budde, unserer Landeskorrespondentin. Vielen Dank. In Deutschland fehlen vielerorts nicht nur die Ärzte, wie wir gerade am Beispiel Brandenburg gehört haben, sondern auch die Lehrkräfte. Sonderpädagogen sind ganz besonders rar gesät. Ein Grund dafür, dass es bei der Inklusion, also dem gemeinsamen Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung, oft holpert. Das sieht auch die schwarz-gelbe Landesregierung in Nordrhein-Westfalen. Sie hat entschieden, wir wollen Inklusion nicht an allen Schulen, sondern wir wollen die Kräfte bündeln. Nur einige wenige sollen Inklusionsunterricht anbieten und dort soll dann aber auch die Qualität stimmen. Außerdem soll es weiter Förderschulen geben. Vivian Leuer hat sich bei betroffenen Eltern umgehört, wie sie diese Wahlfreiheit bewerten.
Heute war ein guter Tag in der Schule,
hat er gesagt, das hat er schon gesagt.
Barbara Ostendorf und ihr Mann Michael sitzen auf ihrer grün umwachsenen Terrasse in Leverkusen.
Der Jonathan mit Down-Syndrom ist 18 und geht zurzeit noch zur Schule,
erklärt die 54-Jährige. An seiner Förderschule für geistige Entwicklung hat Jonathan gerade die Klasse gewechselt. Noch läuft es nicht so gut. Alle müssen sich erst aneinander gewöhnen.
Menschen mit geistiger Behinderung leben doch sehr stark mit dem Bedarf, dass man sehr gut gucken muss, wie es für sie passt, welche Bedürfnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten sind, welche Schwierigkeiten es gibt, die auch bleiben.
Deshalb geht Jonathan schon seit seiner Einschulung auf eine Förderschule. Zwar habe sie sicherlich oft von einer inklusiven Beschulung geträumt, sagt Barbara Ostendorf. Und manchmal fragt sie sich auch jetzt noch, wie seine Schullaufbahn wohl verlaufen wäre, würde er auf eine Regelschule gehen.
Ich glaube, die Chance, dass Kinder voneinander lernen, die ist mitunter an Förderschulen etwas eingeschränkt.
Aber letztlich ist sie sich doch sicher. dass Jonathan im aktuellen Schulsystem an der Förderschule am besten lernen kann.
Er hat diese eine Beschulungssituation und das soll für ihn gut laufen.
Denn Kinder mit Förderbedarf brauchen eben Förderung, spezielle Förderung. Im Bereich Lernen, geistige Entwicklung, Sprache oder emotionale, soziale Entwicklung. Dafür braucht es Fachpersonal, Sonderpädagogen, nicht nur für ein paar Stunden die Woche, sondern permanent.
Das Problem ist, dass die Abdeckung bezüglich Sonderpädagogen in den Regelschulen sehr gering ist.
Sagt Jochen-Peter Wirz aus Wuppertal, Vorsitzender des Landesverbands Sprache, der sich in NRW für die Belange von Kindern mit Sprachbehinderungen einsetzt.
Wir haben einen allgemeinen Lehrermangel und insbesondere einen Mangel an Sonderpädagogen. Und dann muss man ja noch wissen, dass die Sonderpädagogen bestimmte Fachrichtungen haben. Also man bräuchte eigentlich für das sprachbehinderte Kind auch einen Sonderpädagogen mit der Fachrichtung Sprache.
Jochen-Peter Wirths Sohn hat eine Sprachbehinderung. Er ist mittlerweile 22 Jahre alt und hat vor ein paar Jahren seinen Hauptschulabschluss an einer Förderschule gemacht. An einer Regelschule, sagt Wirz, wäre die Unterstützung für seinen Sohn nicht ausreichend gewesen.
Inklusion ist, also war vor einigen Jahren für viele Eltern sehr positiv besetzt. Und viele Eltern haben auch ihre Kinder auf der Regelschule eingeschult, um sie dort zu inkludieren. Leider hat sich dabei eben herausgestellt, dass die Förderung nicht sehr intensiv war.
Hört man sich um, gibt es aus dem Bereich der Inklusion tatsächlich viele Berichte des Scheiterns und der Enttäuschung. Bei ausgeschaltetem Mikro erzählen Eltern dann davon, wie ablehnend die Haltung einiger Schulen gewesen sei, dass die Kinder mit Förderbedarf schnell nur noch als Problem und nicht mehr als Bereicherung angesehen wurden, dass am Ende Eltern, Lehrer und auch die Kinder nur noch frustriert waren.
Die Art der Inklusion, die da vor 5, 6 Jahren eingeführt worden ist, die hat eigentlich die Bedingungen für Kinder mit Förderbedarf verschlechtert. Und nicht nur die Bedingungen dieser Kinder, sondern auch meiner Meinung nach die Bedingungen der Nichtbehinderten. Denn die leiden ja auch darunter, wenn das System Schule überfordert ist.
Meint Jochen-Peter Wirz, der sich für die Inklusion einsetzt, allerdings unter besseren Bedingungen. Aus seiner Sicht müsse es mindestens kleinere Klassen und eine Doppelbesetzung aus Lehrern und Sonderpädagogen geben, damit Inklusion an Schulen wirklich funktioniert. Diese Bedingungen herrschten aktuell nur an ein paar Leuchtturmschulen. Dass Inklusion unter idealen Bedingungen aber durchaus funktionieren kann, hat Barbara Ostendorf mit ihrem Sohn Jonathan erlebt.
Wir haben inklusives Lernen im Kindergartenbereich ausprobiert und das fanden wir auch ganz großartig. Das war eine kleine Gruppe, aber dann mit dem erhöhten Personalschlüssel. Und das hat sehr, sehr schön geklappt.
Jonathan sei dort mit seinem Bruder, ein heute 15 Jahre alter Gymnasiast, in eine Gruppe gegangen.
Nach meiner Einschätzung ist es so, dass er sich in wirklich gemischten, inklusiven Gruppen, also Kommunionsvorbereitung oder Feste, eigentlich gut zurechtkommt, wenn es gut gemischt ist und er sich da mitunter viel besser einfügen kann in so eine bunte Gesellschaft.
So eine bunte Gesellschaft wünschen sich viele Eltern auch in der Schule für ihr Kind. Allerdings unter besseren Bedingungen, als sie aktuell herrschen.
Es wird ständig gebastelt und danach tanzen die Schüler ihre Nachnamen. Klischees über Waldorfschulen gibt es viele. Trotzdem verbuchen sie in Deutschland seit Jahren steigende Schülerzahlen. Heute ist sie nach den konfessionellen Schulen die größte nichtstaatliche Schule. Und das liegt vor allem an der speziellen Pädagogik, sagt etwa Henning Kulak-Ublik. Er ist Sprecher beim Bund Freier Waldorfschulen.
Wir sind als Lehrerinnen und Lehrer immer darauf angewiesen, dass wir einen so interessanten Unterricht machen, dass die Kinder, die jungen Menschen, dass die von sich aus daran Feuer fangen und auf eigene Faust selber lernen wollen. Und ich glaube, das ist in dieser Radikalität in der Tat ein Alleinstellungsmerkmal der Waldorfschulen.
Seit 100 Jahren gibt es jetzt Waldorfschulen in Deutschland. Der Fabrikant Emil Molt wollte den Kindern seiner Arbeiter gute Schulbildung ermöglichen und gründete 1919 die Schule unter Leitung des umstrittenen Österreichers Rudolf Steiner. Seitdem wird darüber gestritten. Für manche ist die Waldorfschule ein Hort esoterischen Sektierertums. Andere schätzen in Zeiten des verschärften Leistungsdrucks die individuelle Betreuung der Kinder je nach Talent und Begabung, und zwar ohne Sitzenbleiben und ohne Noten. Zum 100. Geburtstag widmet sich der Deutschlandfunk Hintergrund der Waldorf-Pädagogik ausführlich, und zwar heute Abend ab 18:40 Uhr. und eine Diskussionsrunde zur Frage, was denn die Waldorfpädagogik gerade heute und in den Großstädten so erfolgreich macht, finden Sie bei uns im Internet unter deutschlandfunk.de/campus. Insgesamt haben die Vereinten Nationen 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung aufgestellt. Die will sie in allen Staaten umgesetzt wissen bis 2030.
Campus und Karriere. International.
Ja, und zu diesen Zielen gehört auch gute Bildung für alle. Punkt 4 auf der Liste der UNO. Aber wie wird gute Bildung definiert und welche Strategien müssen dafür umgesetzt werden? Darüber machen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Weltforums Convergence ihre Gedanken. Es tagt gerade in Paris. Für uns war Susanne Krause dabei und hat dort zwei Best-Practice-Beispiele herausgepickt, die in die Zukunft weisen könnten.
Eine zentrale Forderung beim Weltforum Convergence: Die Unterrichtsmethoden müssen erweitert werden, denn die heutigen didaktischen Instrumente seien völlig überaltert, sagt Svenja Busson. Die junge Französin hat eine Plattform für Forscher und Lehrer mit aufgebaut, um innovative Bildungsansätze zu verbreiten und Start-ups im Bereich Bildungstechnik zu unterstützen. Als wichtigsten Trend nennt Svenja Busson: Der Unterricht wird zunehmend individuell auf jede Schülerin, jeden Schüler zugeschnitten.
Wir haben jetzt ganz viele digitalen Tools, die uns ermöglichen, das Ganze zu personalisieren. Und ich glaube, es macht Sinn, digitale Bildung dafür zu benutzen.
Rund um den Globus hat Svenja Busson innovative Bildungskonzepte studiert. Besonders beeindruckt hat sie die Point England School in Auckland, der Hauptstadt von Neuseeland. Die Grundschule in einem sozialen Brennpunktviertel hat, wie alle Schulen im Land, freie Hand bei der Unterrichtsgestaltung und experimentiert mit einem neuen pädagogischen Konzept, getauft Learn, Create, Share. Lernen, kreieren, teilen. Konkret, so Svenja Busson, bedeutet das: Die Kinder sollen im Unterricht schöpferisch tätig sein, egal in welcher Form.
Ein Gedicht, es kann ein Video sein, es kann irgendwas sein, aber es muss quasi eine Form von Kunst sein, ja. Und die Schüler sind natürlich sehr engagiert und machen das in Teams und die Lehrer gucken sich das an, sehen, wie sie einfach alle zusammenarbeiten und was die Dynamik ist, das zählt auch in der Endnote und natürlich ja das Endprodukt. Und ich finde das also großartig, weil dadurch erinnern sie sich dann besser an, was sie gelernt haben.
Digitale Hilfsmittel gehören zum Alltag der Schule, ebenso wie entsprechende Fortbildungskurse für die Lehrer. Das ist auch Standard bei der Maison de l'Education, dem Haus für Bildung in Sigonchor, tief im Süden des Senegal. Eröffnet wurde es vor 5 Jahren von französischen und senegalesischen Sozialarbeitern. Ihr Verein nennt sich Futur au Présent, Zukunft ist heute. Das Bildungshaus steht mitten in einem Armenviertel. Hier muss jedes dritte Kind zwischen 5 und 15 Jahren arbeiten gehen und so schon zum Unterhalt der Familie beitragen. Das trifft vor allem Mädchen. Sie in die Schule zu bringen, ist Anliegen des Maison de l'Education. Die Einrichtung ist Bindeglied zwischen der Familie und der öffentlichen Schule, sagt Mathieu Gauthier, Generaldirektor des Trägervereins. Wenn die Eltern vertraglich zustimmen, die Tochter einzuschulen, tragen wir die Kosten für die Einschreibung in die normale Grundschule, für Schuluniform, Stifte und Hefte, für die gesundheitliche Versorgung der Schülerinnen. Das Maison de l'Education betreut die Mädchen außerhalb der Unterrichtszeit, bietet Nachhilfe, Kultur, Sport, arbeitet unter anderem mit Montessori-Pädagogik und hat sich bislang um 120 Mädchen gekümmert.
Premier bilan, des résultats extrêmement positifs.
Wir erzielen extrem positive Resultate. Mädchen, die als Analphabetinnen zu uns kamen, können innerhalb eines Jahres lesen, schreiben und rechnen. Und sie haben sich geöffnet. Viele sind nun Leader in ihrem jeweiligen Umfeld. Sie gehören dem Kindergemeinderat an. 60% zählen zu den Besten in ihren Schulen. Sie sind Vorbilder für viele andere Kinder in ihrem Viertel. Ein weiteres Best-Practice-Beispiel, das auf dem Weltforum Convergence Nachahmer finden soll.
Eine Einkaufsliste verfassen, die neuesten Mails checken oder das Straßenschild entziffern. Es vergeht kaum ein Tag, an dem wir nicht lesen und schreiben müssen. Aber für mehr als 6 Millionen Menschen in Deutschland ist das keine Selbstverständlichkeit. Sie müssen erfinderisch sein, um trotz Analphabetismus ihren Alltag zu bewältigen. So wie Timo Thilo Fellmer. Er hat ein Buch über seine Erfahrungen in seiner Zeit als Analphabet geschrieben. Morgen wird er darüber erzählen bei Campus und Karriere. Ab 14.05 Uhr wird es um die Fragen gehen, wie sich Betroffene Hilfe holen können, warum sie nicht richtig lesen und schreiben gelernt haben und wie auch das Umfeld, also Freunde, Arbeitgeber, Kolleginnen und Kollegen, Unterstützung geben könnten. Wenn Lesen und Schreiben zur Qual wird, das ist unser Thema morgen und Sie können sich sehr gern beteiligen und von Ihren Erfahrungen berichten, schon jetzt unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 oder Sie schreiben uns eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Und mit diesem Hinweis endet Campus und Karriere für heute. Mein Name ist Stefanie Gebert. Ich bedanke mich herzlich für Ihr Interesse.